Freunde, ihr hört die Kopie einer Sendung des Evangeliumsrundfunks. Wir freuen uns, dass wir euch dazu begrüßen dürfen. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr durch das nun folgende Beispiel Lust bekommt, unsere Sendungen regelmäßig im Radio zu hören. Ihr empfangt uns täglich auf Mittelwelle Monte Carlo 1466 kHz und zwar um 5.45 Uhr und 21.30 Uhr. Dazu jeden Dienstag und Samstag noch um 23.30 Uhr. Unsere Sendungen auf Kurzwelle im 41-Meter-Band werden ausgestrahlt um 10.05 Uhr, 12.05 Uhr und 15.30 Uhr. Dabei wird das Vor- und Nachmittagsprogramm zusätzlich im 49-Meter-Band ausgestrahlt. Auf Wunsch schicken wir euch gern unser kostenloses Monatsprogramm zu unserer Anschrift Evangeliumsrundfunk 633 Wetzlar Postfach. Und nun viel Spaß!
König David, wer wird nach dir der Herrscher sein? Salomo?
Salomo, er ist anders als Absalom, nicht so jähzornig, so aufbrausend. Aber Adonia ist älter als er.
Bitte frage Gott, den Herrn, was sein Wille ist.
Das Erbe des Partisanen. Der Evangeliumsrundfunk bringt in seinem Programm für Jungen und Mädchen die fünfte und letzte Folge einer Hörspielreihe aus dem Leben Davids. Heute geht es um das Erbe des Partisanen. Es geht um die Frage, wer wird der rechtmäßige Nachfolger König Davids? Ein Hörspiel von Johannes Ostberghaus nach dem gleichnamigen Buch von Alfred Salomon. Die technische Bearbeitung hatten Günther Pohlmann und Gerhard Fries.
Mein König, Salomo ist klug. Er ist weitblickender als alle anderen seines Alters. Wäre er nicht der rechte Nachfolger als König Israels?
Adonia ist älter als er.
Frage Gott den Herrn, was sein Wille ist.
Was wissen wir über den Willen des Herrn? Vielleicht will er gerade damit seine Herrlichkeit erweisen, dass er den Ersten verwirft und den Letzten erwählt. Gott geht ja immer eigene Wege. Jakob erwählte er, nicht Esau, den Erstgeborenen. Um mich zu salben kam Samuel in das Haus meines Vaters Isai. Dabei war ich doch der Jüngste unter meinen Brüdern. Ja, ich schwöre es dir beim Herrn, Salomo soll nach mir König sein.
Der König, aber er wird es bestimmt einmal werden.
Du, Mutti, hast du seine schönen Haare gesehen? Sie sind ganz lang und glänzen in der Sonne. Hoffentlich wird das unser König.
Ganz bestimmt.
Fein, Absalom wird König, König, Absalom wird König.
Der Friede Gottes sei mit dir, mein lieber Freund. Wo wollt ihr hin?
Ach, mein Herr, ich weiß gar nicht, wie ich meine Not schildern soll. Meine Frau ist krank, meine Kinder hungern. Ich kann einfach in diesem Jahr nicht die fälligen Steuern aufbringen. Es geht einfach
nicht. Ich kann dich ja so gut verstehen, aber es tut mir leid. Hast du keinen, der dich in deinen Klagen unterstützt? Der König wird wohl kaum auf dich hören, er hat ja so viel zu tun. Ja, wenn ich Absalom einmal zum König und Richter im Lande eingesetzt werde, dann könnte ich dir schon helfen. Auf jeden Fall werde ich einem jeden zu seinem Recht verhelfen, das verspreche ich dir. Alles wird anders, wenn ich König werde, alles.
Und wir werden dafür sorgen, dass es bald anders wird. Du, Absalom, sollst unser König
werden. Ruhig, nicht so laut. Aber das sage ich euch. Es wird eine neue, eine großartige Zeit werden. Nur schade, dass es noch nicht so weit ist. Wenn ich erst mal König bin.
Ich finde auch, Absalom ist viel freundlicher als der König David.
Er ist der richtige Mann für uns. Er muss König werden.
Ja, Absalom ist viel hilfsbereiter.
Er mischt sich unters Volk. Er kennt die kleinen Leute.
Er unterstützt auch ganz besonders die arme Bevölkerung. Er muss unser König werden.
Absalom, unser König.
Er soll uns führen.
Was für ein schöner König wäre Absalom.
Er wäre ein gerechter Richter, ein richtiger Führer für das Volk.
Wie lange sollen wir noch warten? Absalom sollte König sein.
Ja, genau, das meine ich auch. Viele gute Ratschläge hat er uns gegeben.
Absalom, unser König. Heil, Absalom.
Heil, Absalom. Heil, Absalom. Heil, Absalom. Heil, Absalom. Heil, hoch, Heil, Absalom. Heil, Absalom. Heil, Heil, hoch, Absalom. Absalom.
Was die ersten Boten melden, hat sich bestätigt. König David, dein Sohn Absalom, hat schon lange die Herzen vieler Bürger für sich gewonnen. Nun hat er in Hebron alle Unzufriedenen des Landes gesammelt. In Hebron war das besonders einfach. Die Einwohner fühlten sich immer noch benachteiligt, dass du, o König, deinen Hof nach Jerusalem verlegt hast. Der Aufstand war schon lange vorbereitet. Ein starker Zustrom scheint Absalom aus dem Gebiet des Stammes Benjamin zu kommen. Bestimmt hoffen sie immer noch, dass einer aus ihrem Stamm wieder König werden wird, so wie Saul. Aber warum willst du, o König David, Jerusalem verlassen? Die Stadt ist doch uneinnehmbar.
Ich will der Stadt einen neuen Krieg ersparen. Wir müssen fliehen, und zwar so schnell wie möglich. Absalom wird sonst die ganze Stadt überfallen und alle töten.
König David, Absalom ist bereits im Anmarsch auf Jerusalem. Er wird jetzt etwa Bethlehem erreicht haben.
Und wie groß ist das Heer Absaloms?
Es sind viele Tausend, die ihm folgen, und dauernd stoßen neue Trupps zu ihm. Ob freilich alle, die den Klang der Posaunen gehorchten, bei ihm bleiben werden, scheint mir fraglich. Viele ahnen ja gar nicht, dass es sich um einen Staatsstreich handelt. Sie meinen, es ging um einen Angriff gegen unsere Feinde.
Ja, ich glaube auch, dass viele, die in früheren Feldzügen dem König folgten, umkehren werden, wenn sie sehen, was hier gespielt wird. Ich glaube, wir sollten Zeit gewinnen. Wer weiß, wie viele in einer Woche noch bei Absalom sind.
Das stimmt, aber ich fürchte, dass der kluge Ahitophel so bald wie möglich eine Entscheidung erzwingen möchte.
Ahitophel? Ahitophel von Golo ist auch bei Absalom?
Ja. Ahitophel steht Absalom mit seinem Rat zur Seite.
Und wenn Ahitophel einen Rat gibt, so ist das, als hätte Gott selbst den Rat gegeben.
Herr, vereitle doch den Rat von Ahitophel. Auf, wir müssen fliehen.
Hussein, du hier? Ich bin erschüttert, dich, o König, als Flüchtling zu sehen. Du Gesalbter des Herrn, ich möchte dir dienen mit meinem ganzen Leben.
Gelobt sei der Herr. Hussein, du hältst mir die Treue. Ja, der Herr hat mich tief gedemütigt, damit ich meine Schuld erkenne. Aber er hilft mir wieder auf, um seine Verheißung willen. Aber nun möchte ich dir einen Rat geben. Wenn du mit mir ziehst, würdest du mir nur zur Last fallen. Wenn du aber in die Stadt zurückkehrst und zu Absalom sagst, ich will dein Knecht sein, vorher war ich deines Vaters Knecht und jetzt will ich dein Knecht sein, dann kannst du den Rat Ahitophels zunichte machen. Die Priester Zadok und Abjatar sind ja auch dort bei dir. Alles, was du dort im Königshaus hörst, meldest du den beiden Priestern. Ahimaaz und Jonathan, ihre Söhne, stehen als Boten bereit. Durch sie könnt ihr mir alles weiter sagen, was ihr hört.
Es lebe der König, es lebe der König.
Wie? Du hier? Ist das die Treue zu deinem Freund? Warum bist du nicht mit deinem Freund gezogen?
Nein, ich gehöre zu dem, den der Herr und dieses Volk und ganz Israel erwählt haben. Bei dem bleibe ich auch. Einst diente ich dem König Saul mit meinem Rat, dann, als Gott, der Herr, ihn verließ, lieh ich dem König David meine Kraft. Nun hat der Thron wieder den Herrn gewechselt, also stehe ich dir zur Verfügung.
Hussein schaut auf den jungen Absalom und denkt,
wie Absalom seinem Vater gleicht. Nur ist er viel jünger und vielleicht noch schöner und strahlender. Wie fein hast du alles angelegt, fast so wie dein Vater David, als er damals die Philister täuschte. Wie kühn entschlossen hast du zugepackt, als die Stunde schlug, so wie David in der Schlacht. Schade um dich. Eins fehlt dir, Absalom, dir fehlt das Wissen um den, der auch die Schritte der Könige lenkt. Ja, in allem bist du deinem Vater gleich. Nur in einem unterscheidest du dich von ihm. David ist unter Gott. Er hat sein Leben Gott geweiht. Und du bist dein eigener Herr. Das ist dein Unglück, Absalom. David weiß von Sünde und du kennst höchstens Fehler. David weiß um seine Grenzen. Du aber bist dir nur selber Maßstab. David kennt des Herrn Gebote. Du willst dich über sie hinwegsetzen. Ja, David beugt sich vor Gott Du aber willst sein, wie Gott, Absalom. Da wirst du straucheln. Das ist dein Unglück.
Hussein.
Der König befiehlt?
Ich möchte auch deinen Rat hören. Sag mal, was hältst du eigentlich von den bisherigen Maßnahmen?
Dass mein Herr hier die Burg Zion als Wohnsitz gewählt hat, zeigt allem Volk, dass er der König in Israel ist und dass er Ahitophels Rat befolgte und das Frauenhaus des bisherigen Herrschers übernahm, beweist, dass er unwiderruflich die Herrschaft angetreten hat. Wenn mein Herr weiterhin so klug Schritt für Schritt seine Macht ausbaut, dann ist nicht zu befürchten. Ahitophels Rat ist wirklich gut.
Ich freue mich, dass du zu ihm stehst. Dann stimmst du ihm auch bestimmt zu, wenn er mir rät, David sofort mit allen verfügbaren Soldaten nachzujagen.
Wie? Ahitophel, der kluge Ahitophel, sollte das geraten haben? Das kann ich nicht glauben. Oh nein, Ahitophel ist viel zu klug. Er weiß genau, dass dies der dümmste Rat wäre, den er geben könnte. Jetzt gleich heute noch David nachzujagen? Nein, David würde die zusammengelaufenen Haufen unserer Leute gleich beim ersten Anlauf auseinanderspringen. Da ist Joab, der erfahrene Feldherr, sein Bruder, Abisahi, der immer wieder die Philister besiegte, Benaja, der die Leibwache des Königs führt, Ittai mit seiner Schar, die wie die Löwen wüten. Da ist Sammer, der es allein mit 30 Mann aufnimmt, Eliaser.
Halt ein, und doch ist es so, ob du es glaubst oder nicht. Ahitophel hat mir vorhin wirklich geraten, gleich sofort die Verfolgung aufzunehmen.
Ahitophel hat dir das geraten? Heute noch David nachjagen?
Ja.
Mein Herr, du kennst deinen Vater wohl, ihn und seine Leute. Du weißt, wie stark sie sind. Ich garantiere dir, dass er jetzt mit seinen Leuten schon irgendwo auf der Lauer liegt und nur darauf wartet, dass sich unsere Leute heranwagen.
Und wozu würdest du mir raten?
Das, was Ahitophel, wenn er noch der kluge Ahitophel wäre, auch geraten hätte, dass du dich zuerst einmal mit allen tüchtigen Männern sammelst. Sie müssen sein wie der Sand am Meer, und du musst dich an ihre Spitze stellen. Wie der Tau auf die Erde fällt, müssen wir über sie kommen.
Nun gut, stellen wir zuerst einmal ein richtiges Heer auf. Wenn wir mit so großer Übermacht kommen, wird der Sieg unser sein.
Als Ahitophel es hörte, dass Absalom nicht auf seinen Rat gehört hatte, ging er nach Hause und erhängte sich. David flüchtet mit seinen Soldaten über den Jordan. Die früheren Feinde aus Gilead versorgen ihn und seine Leute mit Nahrungsmitteln und Getränken. Sein Sohn Absalom aber überlegt, wie er seinen Vater und dessen Freunde am besten umbringen kann. In dem wild zerklüfteten Gelände von Ephraim kommt es zum entscheidenden Kampf. Absaloms Heer gerät in völlige Verwirrung und löst sich in wilder Flucht auf. Verzweifelt drängen sich die Männer durch das dichte Gestrüpp. Viele gleiten an den glatten Steinen aus und stürzen in die Schluchten. Joab, der treue Feldherr Davids, steht auf einem Hügel und sieht einem Läufer entgegen.
Wir haben ihn.
Wen habt ihr?
Absalom. Wir sahen ihn auf seinem Maultier auf einer Lichtung. Wir jagten ihm nach. In seiner Angst lenkte er das Tier ins dichte Gestrüpp und jagte dann in vollem Galopp zwischen die engstehenden Terebinden. Er muss die Astgabel nicht gesehen haben, als er sich gerade umschaute. Er blieb mit den Haaren dort hängen. Es riss ihn aus dem Sattel. Das Tier jagte weiter und er hängt zwischen Himmel und Erde.
Und er lebt noch?
Natürlich, Herr.
Und warum hast du ihn nicht getötet? Ich hätte dir 10 Silberstücke dafür gegeben. Und einen Gürtel dazu.
Und wenn du mir 1000 Silberstücke geschenkt hättest, ich hätte es trotzdem nicht getan. Ich kann doch nicht den Sohn des Königs töten. Der König selbst gebot mir und Abisai und Ittai vor dem ganzen Volk. Er sagte, habe Acht auf meinen Sohn Absalom.
Ach was, hör auf mit deinem Geschwätz, los, führe mich an die Stelle.
Und Joab nahm 3 Spieße in die Hand und stieß sie in Absaloms Herz, während er noch lebend in den Zweigen der Terebinte hing. Dann traten 10 Waffenträger Joabs hinzu und schlugen Absalom völlig tot. Darauf wurde er in eine Grube geworfen. Über seinen Leichnam errichteten sie einen großen Steinhaufen.
König David, ich sehe einen Mann herankommen.
Das kann nur eine gute Nachricht sein. Flüchtlinge kommen in Gruppen.
Du meinst, wir könnten verlieren?
Ja, wieso sollte ich nicht damit rechnen? Es kann doch sein, dass der Herr noch zürnt. Ja, ich habe es verdient, von meinem eigenen Sohn in die Wüste gejagt zu werden. Und doch ist mir bange um meinen Sohn Absalom.
Hinter dem ersten Läufer kommt ein zweiter. Der vordere scheint Ahimaaz zu sein, der Sohn Kadaks. Und hinter ihm kommt kein Zweifel. Das ist Schusi, der Moor. Aber sieh, hier kommt schon Ahimaaz. Bestimmt meldet er den Sieg.
Frieden! Gelobt sei der Herr, dein Gott, der die Leute in unsere Hände gegeben hat, die sich gegen meinen Herrn und König erhoben haben.
Und Absalom, wie geht es Absalom?
Ich sah von fern ein großes Getümmel, doch ich weiß nicht, was es war.
Na gut, tritt zur Seite. Vielleicht weiß der zweite Läufer mehr.
Ich bringe eine gute Botschaft. Der Herr hat dir Recht über alle deine Feinde verschafft.
Und wie geht es dem jungen Absalom?
Es müsste allen Feinden meines Herrn Königs gehen, wie es Absalom geht.
Oh, mein Sohn Absalom, wäre ich an deiner Stelle gestorben. Oh, mein Sohn Absalom, ja, es ist meine Schuld, die der Herr an meinen Kindern heimsucht.
Nathan, du hier? Ich habe dich gar nicht kommen hören.
Bathseba, sind wir allein? Ich meine, kann uns niemand belauschen?
Keine Angst. Aber warum bist du so ängstlich? Was hast du?
Adonia wird König werden. Unten am Brunnenroge sitzen sie zusammen. Noch heute soll Adonia zum König gesalbt werden, um David zu zwingen, den Thronfolger anzugeben. Du weißt doch, wer einmal mit dem heiligen Öl gesalbt ist, wird König.
Was geht am Brunnenroge vor? Erzähl einmal genauer.
Adonia hat seine Geschwister und viele Freunde zu einem Fest eingeladen.
Mit einer Ausnahme, Salomo.
Ja, und jetzt reden sie davon, dass Adonia König wird. Sie verteilen schon ihre Ämter unter sich. Der Priester Abiata ist auch da. Aber es ist Joab, der das alles so gelenkt hat. David müsste eigentlich von dem Fest wissen. Wir müssen es ihm berichten. Wir sind es einfach dem König schuldig. Aber der König ist krank. Wie wäre es, wenn du, Bathseba, zu ihm gingst und ihn auf die Nachricht vorbereitest?
Ja, ich werde sofort nach ihm schauen.
Während du noch mit dem König redest, komme ich nach und bestätige deine Worte.
Der Friede Gottes sei mit dir, mein König und mein Herr.
Was möchtest du?
Mein Herr, du hast doch selbst deiner Magd bei dem Herrn, deinem Gott, geschworen, dass dein Sohn Salomo König sein soll. Nun aber sie, Adonia, ist König geworden und du, mein Herr und König, weißt nichts davon. Adonia hat alle Söhne des Königs eingeladen, auch den Priester Abiata und den Feldhauptmann Joab. Doch Salomo hat er nicht eingeladen. Nun sind, mein Herr und König, alle Augen in Israel auf dich gerichtet. Du musst bestimmen, wer in Zukunft auf dem Thron regieren soll.
Friede sei mit dir, mein Herr und König. Ist es von dir bestimmt worden, dass Adonia auf deinem Thron sitzen soll? Weißt du, dass sie auf dem Fest am Brunnen rufen, es lebe der König Adonia?
So wahr der Herr lebt, der mich aus aller Not erlöst hat. Ich will heute tun, was ich dir, Bathseba, geschworen habe. Nämlich heute soll Salomo, dein Sohn, König nach mir sein. Rufe den Priester Zadok und Benaja, den Sohn Jokjadas. Und dann lasse Salomo auf meinem Maultier reiten und führt ihn hinauf nach Gion. Dort sollen ihn die Priester Zadok und der Prophet Nathan zum König salben. Und dann stoße in die Posaune, es lebe der König Salomo. Danach zieht durch die Stadt. Er setze sich auf meinen Thron. Er soll an meiner Stadt König sein.
So sei es. So bestimmt es der Herr, der Gott meines Herrn und Königs. Wie der Herr mit meinem König war, so steht er auch Salomo zur Seite.
Weiß einer, was in der Stadt los ist. Da geht was vor sich, die ganze Stadt ist in Aufregung. Hallo, Jonathans Sohn Abiata, was ist los? Komm herein. Bestimmt wirst du eine gute Botschaft bringen.
Ja, es ist eine gute Botschaft. Der König David hat Salomo zum König gemacht. Der Priester Zadok und der Prophet Nathan haben ihn in Gion zum König gesalbt. Von dort sind sie mit Jauchzen heraufgezogen, sodass die ganze Stadt in Aufregung ist. König Salomo sitzt schon auf dem Thron und die Diener des Königs beglückwünschen David und rufen, dein Gott mache den Namen Salomos noch herrlicher als deinen Namen und seinen Thron noch erhabener als deinen Thron. Selbst der König hat sich auf seinem Lager verneigt und ihn behuldigt.
Adonia, es ist anders gekommen, als wir es wünschten. Jetzt bleibt nur noch eins. Flieh zum Altar des Herrn. Dort findest du für dein Leben Schutz. König ist Salomo.
Warum der König Salomo nicht ein fröhliches Gesicht macht?
Eben, wo es doch zu einem so großen Fest geht.
1000 Tiere will er opfern, das ist eine gewaltige Sache.
Was hat er nur, unser König?
Ich kann es mir schon denken. Er wird sich Sorgen machen um seine Regierung. Es ist nicht einfach, wenn man so jung und unerfahren ist und hat ein so großes Volk wie das unsere.
Du hast recht. Wie leicht kann er eine Dummheit machen, die die schlimmsten Folgen nach sich zieht?
Ja, und seinen weisen Vater David kann er jetzt nicht mehr um Rat fragen. Er lebt nicht mehr.
Und er wird viel Weisheit brauchen, unser König Salomo. Wisst ihr, was sein Name eigentlich bedeutet?
Natürlich wissen wir das. Salomo heißt König des Friedens.
Ja, ich bin gespannt, wie er Frieden und Ordnung in unserem Land halten wird.
Was die Leute dort sagten, das stimmt. Salomo macht sich Sorgen. König David ist gestorben. Nun liegt die ganze Verantwortung der Regierung auf Salomo. Er will seinem Volk den Frieden erhalten und er will seinem Gott einen Tempel bauen. Aber wie viele Feinde gibt es im In- und Ausland? Wieder kann er eines Nachts nicht schlafen. Plötzlich ist es ihm, als wenn Gott vor ihm steht und sagt, bitte, was ich dir geben soll. Salomo denkt, wie, nur eine Bitte und es wird mir geschenkt? Aber bevor er seine Bitte Gott sagt, möchte er zuerst seinem Vater im Himmel danken. Er sagt,
Herr, du hast an meinem Vater David, deinem Knecht, große Barmherzigkeit getan. Er ist vor dir gewandelt in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen. Du hast ihm diese große Barmherzigkeit bewahrt und ihm einen Sohn gegeben, der nun auf seinem Thron sitzt. Nun, Herr mein Gott, du hast mich, deinen Knecht, zum König gemacht an meines Vaters Davids Stelle. Aber ich komme mir vor wie ein junger Knabe. Ich weiß nicht aus noch ein. Ich stehe nun mitten unter diesem Volk, das noch dazu dein auserwähltes Volk ist und so groß, dass es nicht gezählt werden kann. So gib mir doch ein gehorsames Herz, damit ich immer auf deine Stimme hören kann und verstehen kann, was dein Wille ist. Und so dein Volk recht regiere, denn wer könnte ohne deine Hilfe dein mächtiges Volk regieren?
Schon sehr bald erkennt das ganze Volk Salomos Weisheit. Er ist wirklich fähig, das große Volk zu führen. Wie üblich hält der König Salomo in einem der großen Säle des Regierungsgebäudes Gericht. Jeder, der irgendeine Klage hat, kann zu ihm kommen. Dieses Mal sind es zwei Frauen.
Majestät, draußen sind zwei Frauen, die um Gehör bitten. Es sind zwei junge Frauen, die am Stadtrand leben. Sie haben nicht gerade den besten Ruf. Von vielen Menschen werden sie verachtet.
Danach frage ich nicht. Führ die beiden Frauen herein.
Oh mein Herr, ich und diese Frau hier wohnen zusammen in einem Hause. Es wohnte niemand weiter bei uns.
Ja, wir hatten das Häuschen ganz für uns allein.
Jede von uns hatte ein kleines Kindchen, einen Jungen. Nur ein paar Wochen alt. Die Kinder waren unsere ganze Freude und Wonne. Wir schliefen im selben Zimmer. Heute Nacht nun starb der kleine Junge dieser Frau. Man sieht ihm an, dass er erdrückt worden ist. Sie muss sich im Schlaf mit ihrem ganzen Gewicht auf ihn gelegt haben und ihn erdrückt haben, ohne es zu merken. Als sie nun wach wurde, stand sie in der Nacht auf, ging an mein Bett, nahm leise meinen Sohn, der bei mir im Bett schlief, zu sich herüber und legte ihr totes Kind mir in den Arm. Ich habe so fest geschlafen, ich habe gar nichts gemerkt. Aber als ich zur gewohnten Zeit aufwache und mein Kind Milch zu trinken geben will, da wundere ich mich, dass es noch nicht wach ist. Sonst ist es um diese Zeit immer schon munter, aber nichts regt sich. Ich nehme mein Kind auf. Es atmet nicht mehr. Es ist ja tot. Majestät, wie bin ich da erschrocken. Ein paar Mal habe ich versucht, ob ich mich nicht getäuscht habe, ob es nicht doch noch atmet. Aber nein, es ist tot. Inzwischen ist es hell geworden. Und ich kann das Kindchen genauer ansehen. Dabei merke ich mit großem Schreck, das ist ja gar nicht mein Kind. Und das Kind, das ich in der Hand halte, ist erstickt. Man sieht es am Gesichtchen. Man sieht die Spuren am Körper. Da hat jemand draufgelegen. Und wie ich aufwachte, da lag doch mein Kind noch so fein behütet in meinem Arm. Ich habe das nicht gemacht. Nun, und Majestät, da springe ich also auf und laufe aus dem Bett rüber zum Bett der anderen, reiße die Decke weg. Und da liegt mein Kind in ihrem Arm.
Das ist ja gar nicht wahr.
Sei still!
Ruhe. Lass die Frau zu Ende erzählen.
Ich schreie, gib mir mein Kind her. Die aber antwortet kurz und hart, was willst du denn, es ist mein Kind. Deins muss bei dir im Bett sein. Nein, schreie ich, nein, deines ist das tote Kind, meines ist das lebendige. Und ich weiß genau, es ist mein Sohn, der lebt, ich kenne ihn doch. Als ich mir das tote Kind am Morgen genau betrachtete, da sah ich, das war nicht mein Sohn, den ich geboren hatte.
Nein, 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 so ist das also nicht. Mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot.
Du Lügnerin, du Böse, das weißt du ganz genau, dass das nicht stimmt.
Wie soll ich daraus klug werden? Diese Frau spricht, mein Sohn lebt und dein Sohn ist tot. und jene Frau spricht, nicht so, dein Sohn ist tot und mein Sohn lebt. Holt mir ein Schwert her.
Jawohl, Majestät.
Da wir nicht feststellen können, wem von diesen beiden das Kind gehört, so bleibt uns kein anderer Ausweg. Wir teilen das lebendige Kind in zwei Teile und geben dieser die Hälfte und jener die Hälfte.
Nein, das darf nicht sein. Ihr dürft mein Kind nicht töten. Dann gebt es doch lieber dieser Frau lebendig. Die Hauptsache, dass es am Leben bleibt.
Nein, tötet es nur. Es soll weder mir noch dir gehören. Lass es ruhig teilen.
Halt! Tu dem Kind nichts. Gib dieser das Kind lebendig und töte es nicht. Diese hier ist seine Mutter.
Lauter Jubel begrüßt die Entscheidung Salomos. Jeder im Gerichtssaal erkennt sofort, das ist das richtige Urteil. Die Frau, die bereit ist, ein so großes Opfer zu bringen, nur um das Kind am Leben zu erhalten, muss die Mutter sein. Glücklich nimmt sie das Kind und drückt es an ihre Brust. Im ganzen Land spricht man von diesem Urteil. Und alle sehen, dass Gott mit Salomo ist. Ja, Salomo ist der rechte Nachfolger für den König David. Gott hat es so geführt und Gott wollen wir von ganzem Herzen loben. Der Evangeliumsrundfunk brachte in seinem Programm für Jungen und Mädchen die 5. Folge seiner Hörspielreihe aus dem Leben Davids. Wir verabschieden uns nun mit dem 3. Vers des angefangenen Liedes und wünschen allen Hörern einen frohen, gesegneten Tag. Ja, wir wollen das tun, was die Kinder des Wetzlarer Kinderchors jetzt singen.